Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag auf der 102,6 um 16 Uhr. Mein Name ist Michael Trost und in der heutigen Sendung sprechen wir über klimaneutrale Energieversorgung. Wir sprechen über die Region Donau-Iller bzw. auch natürlich Ulm. Sprechen ein bisschen über die Thematik Photovoltaik und Windenergie. Alles, was man tun könnte, sollte, um eben Klimaneutralität hier zu erreichen. Darüber sprechen wir mit meinem Studiogast, der, ja, ich sag mal, Experte auf diesem Gebiet ist und sich engagiert unter anderem in der lokalen Agenda hier in Ulm und zum anderen aber auch beim BUND, Bund für Umwelt und Naturschutz. Und das ist der Dr. Wilfried Klaus. Herr Klaus, ganz herzlich willkommen bei uns heute Nachmittag in der Plattform. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben und wir eine Stunde über dieses Thema, was uns, glaube ich, alle irgendwo wichtig ist und in der letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, ein bisschen mal reflektieren können, was hier Sachstand ist. Und ich würde vorschlagen, eingangs machen wir es, wie wir es immer machen. Erzählen Sie vielleicht den Hörern in Kürze ein bisschen was zu sich, damit wir einfach Sie vorab mal ein bisschen kennenlernen können.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und guten Tag. Zu meiner Person, ich bin kein richtiger Ulmer, ich wohne seit 10 Jahren in Ulm, habe beruflichen Hintergrund, bin Physiker, war ziemlich lange in Tübingen, habe dort studiert und promoviert und anschließend noch 10 Jahre lang als Wissenschaftler gearbeitet und bin dann aber noch in die Industrie gewechselt und habe die letzten 20 Jahre bei einer Optikfirma im Ostalbkreis verbracht. Und jetzt bin ich seit mehr als einem Jahr im Ruhestand und kann mich auch um Dinge kümmern, die mir früher schon wichtig waren, aber für die nie so richtig Zeit waren. Also das Thema Umweltschutz oder wie das früher hieß, alternative Energien, treibt mich eigentlich privat schon lange um. Ich habe vor 20 Jahren schon die ersten Dachsolaranlagen mit aufs Dach gemacht und jetzt bin ich halt aktiv, wie gesagt, im AK Energie und beschäftige mich hauptsächlich mit Energieversorgungsthemen hier in der Region.
Ja, vielleicht mal, um das noch ein bisschen einzuordnen, die lokale Agenda und diesen Arbeitskreis Energie. Wir hatten ja schon das ein oder andere Mal aus dem Umfeld der lokalen Agenda und auch aus dem Arbeitskreis Energiebereich schon Gäste. Vielleicht die Hörer, die das noch nicht wissen, das ist einer von verschiedenen Arbeitskreisen in der lokalen Agenda. Und seit wann existiert der Kreis und wie viele Menschen arbeiten denn da mit?
Also die Agenda 21, die existiert ja, also ich habe das ja auch erst gelernt, seit ich da mitarbeite, seit 2, 3 Jahren. Die existiert schon seit weit über 20 Jahren. Das war praktisch eine Initiative, die auch von der, wie ich es verstehe, von der Stadt aus angestoßen wurde. Und da gibt es mehrere Arbeitskreise. Die Aktiven sind, soweit ich es im Moment sehe, hauptsächlich der AK Energie und der AK Mobilität. Und dann gibt's noch Dinge zur Stadtplanung und irgendwas in Richtung Sozial. Da bin ich aber nicht so richtig involviert.
Ich müsste es fast auch wissen, damit wir das schon mal thematisiert haben. Ich weiß tatsächlich aber auch nicht mehr.
Aber, also diese Arbeitskreise, das hängt quasi so formal an der Stadt, aber agiert komplett unabhängig. Und das sind bei uns jetzt im AK Energie, sage ich mal, ein aktiver Kern von circa 10 Leuten. Mit einem großen Verteiler, die Infos bekommen und sporadisch dann vielleicht noch dabei sind.
Ja, das sind dann alles ehrenamtliche Aktivitäten, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, also es gibt eine hauptamtliche Kraft, das ist ja die Petra Schmitz, die das Ganze koordiniert und die jetzt gerade auch in unserem AK relativ sehr aktiv mitarbeitet, auch inhaltlich, aber die Arbeit wird eigentlich ausschließlich von Ehrenamtlichen gemacht. Ja.
Wie oft treffen Sie sich? Also wie oft ist der AK Energie dann beieinander?
Also es gibt jetzt keinen ganz festen Termin, sondern man versucht so im 3 bis 5 Wochen Abstand sich zu treffen und macht da praktisch dann mehr oder weniger ad hoc wieder die Termine aus. In der Regel abends, ja. Mittwochs um 18 Uhr oder so.
Räumlich gibt es einen Treffpunkt irgendwo bei der Stadt oder irgendwo Räumlichkeiten, die hier bereitgestellt werden?
Regelmäßig im Verschwörhaus.
Ah, im berühmten Verschwörhaus, ja.
Verschwörhaus. Hat aber ja jetzt nichts mit dem eigentlichen Problem im Moment zu tun. Also da gibt es halt diese Räumlichkeiten.
Mhm. Ja, und gibt es dann einen, der das so quasi ein bisschen als Sprecher irgendwie leitet, koordiniert? Oder wie ist das? Ich meine, da gäbe es doch immer, oder war das an anderer Stelle immer einen, der so ein bisschen den Koordinator und den Sprecher und auch derjenige, der quasi die entsprechenden Ergebnisse dann irgendwo mal vorbereitet, ja, und präsentiert und so Ansprechpartner ist, oder?
Also es gibt formal den Sprecher, das ist nach wie vor Wolf Probst.
Ah, ja.
Aber es gibt jetzt eigentlich nicht diese Rolle wird jetzt nicht betont, ne, sondern wir arbeiten praktisch als Gruppe und wir haben zum Beispiel im Moment so einige Aktionen gemacht, auch gegenüber der Stadtverwaltung im Hinblick auf Photovoltaik und Windenergie. Da kommen wir vielleicht nachher noch im Detail drauf, aber da gibt es jetzt nicht den einen Sprecher, so, der da ganz formal auftritt, sondern wir treten da quasi eher so als Kollektiv auf.
Haben Sie denn auch ein gewisses Budget, ich meine, um irgendwas zu bewirken, irgendwo vielleicht auch Themen auszuarbeiten, braucht man vielleicht auch ein paar Mittel, stellt die Stadt Ihnen dann ein bisschen was zur Verfügung oder ist das schwierig?
Also wir arbeiten jetzt eigentlich nicht so intensiv, also wir haben die Räumlichkeiten, das ist ja schon mal gut, und wir haben die Unterstützung durch die Petra Schmitz, die einfach die Koordination macht, und aber sonst darüber hinaus gibt es da jetzt nicht so viele Dinge, wo wir sagen, da muss man jetzt mit finanziellen Mitteln einsteigen.
Aber gedanklich ein bisschen die Brücke zu der Studie, die wir auch gleich sprechen, ob da auch für solche irgendwelchen Forschungsthemen oder irgendwelchen Mittel da sind, aber das verstehe ich dann, das ist eher dann da begrenzt oder nicht möglich.
Ja, das ist ja auch eine andere schon, Ebene.
Habe ich schon verstanden.
Ja, ja. Intensität.
Mhm. Das ist aber schon zumindest auch mal vielleicht noch der Übergang zu Ihrer anderen Mitgliedschaft. Die sind auch beim BUND, habe ich verstanden.
Ja, also ich bin noch gar nicht formal Mitglied beim BUND, deswegen halte ich mich jetzt mal ein bisschen zurück mit offiziellen Aussagen über den BUND. Ich bin relativ intensiv jetzt da in diese Themen involviert, vor allem seit es jetzt diese Studie gibt und seit ich auch sonst schon teilweise mit Funktionen vom BUND was zu tun hatte, der ja bei Genehmigungsverfahren zum Beispiel gefragt wird. Also wenn Anlagen gebaut werden, also wenn es irgendwas gibt, wo der Naturschutz involviert wird oder Naturschutzfragen involviert sind, dann ist der BUND praktisch ein Anhörungspartner der Genehmigungsverfahren.
Ja.
Und da bin ich jetzt zum Teil schon ein bisschen dabei, aber ich, wie gesagt, ich bin erst seit einem Jahr so weit, dass ich überhaupt Zeit habe für das, und ich bin jetzt nicht so einer, der zum harten Kern vom BUND sich schon zählen würde. Aber ja.
Das heißt, was Sie gerade ansprechen, ist zum Beispiel, wenn jetzt irgendwo gebaut werden soll, irgendein Gelände erschlossen, und dann muss der BUND gefragt werden, ob da nicht zum Beispiel irgendwie Vögel brüten, die möglicherweise vertrieben würden und dann möglicherweise deren Existenzgrundlage zerstört wurde. Da wären Sie dann mit dabei und sagen, ja, nee, passt nicht, weil hier, was weiß ich, da war halt ein Wieselvogel so und so seine Nester irgendwo baut und an der Stelle dann, ja.
Ja, also vor allem im Bereich Windenergie gibt es ja die großen Diskussionen über Gefährdung von Vögeln, und da wird dann, oder von Fledermäusen, und da wird der BUND dann typischerweise angehört. Oder auch bei PV-Anlagen.
Ja. Ist dann also auch ein Connect zwischen BUND zum Beispiel und einer AK Energie, oder ist das nur ein Zufall durch Ihre Person und dass Sie an der einen Stelle wie an der anderen Stelle arbeiten geben? Oder ist dann zum Beispiel die AK Energie oder auch die lokale Agenda dann mit solchen Gruppen wie jetzt zum Beispiel BUND und andere, die es auf diesem Gebiet gibt, irgendwie auch verzahnt, koordiniert man miteinander, man miteinander was, oder wie
war das? Über Personen, also es gibt durchaus, es gibt einige Leute, die zum Beispiel Martin Denoir als Regionalvorsitzender von der regionalen Gruppe Ulm ist Mitglied im AK Energie. Ja. Und man tauscht sich ja schon aus, aber es ist jetzt nicht der gleiche Fokus, aber also die ganzen Gruppen sind natürlich, die da arbeiten, die sind in Ulm schon einschlägig miteinander
vernetzt. Ja, das heißt, man kennt sich auch untereinander. Letztendlich geht es ja auch darum, vielleicht in die gleiche Richtung zu zielen und gemeinsam dann auch für irgendwie bestimmten Themen zu priorisieren, voranzugehen, so dass irgendwo vielleicht auch mit mehr Power und mehr gemeinsamer Unterstützung dann bestimmte Themen gefördert oder gemacht werden können, als wenn jetzt nur eine Gruppe in die eine Richtung zieht und die andere in eine andere Richtung. Drum so ein bisschen meine Frage, wie weit dann eben so ein Vorgehen auch einfach unter entsprechend Energie oder umweltorientierten Kreisen dann einfach koordiniert und abgestimmt werden kann.
Also es gibt diese Koordination, man kann aber auch sagen, da ist sicher noch einiges, also nach meiner jetzigen Erfahrung so in den letzten 2 Jahren ist da noch einiges verbesserungsfähig, weil halt doch jede Gruppe eigentlich immer zuerst mal mit ihren Themen beschäftigt ist.
Mhm. Ja, ich meine klar, jeder seinen Fokus halt.
Es wäre sicher gut, das noch intensiver miteinander abzustimmen, scheitert aber einfach in vielen Stellen schon an den Ressourcen, weil es halt in der Regel Ehrenamtliche sind und man dann zusätzlich zu dem, was man in der Gruppe macht, auch noch die Koordinationsdinge machen muss und da wird es dann halt schwierig.
Wie schätzen Sie denn überhaupt, sagen wir, den Aktivierungsgrad in Ulm, auch in Ulm, sagen wir, das Bewusstsein für die Thematik, jetzt mal gerade Klimaneutralität ein? Ich meine, klar, wir hören und sehen und wissen, dass es Fridays for Future in Ulm als aktive Gruppe gibt, die im Übrigen auch hier am Donnerstag alle 4 Wochen Talk for Future, also in der Sendung haben. Das Gefühl ist, dass wir in Ulm, was das betrifft, recht oder eine recht aktive, Seite oder aktive Menschen haben, Bürgerbewegung, irgendwo könnte man sagen, liege ich da richtig oder wie sehen Sie einfach im Bewusstseinsgrad und auch im Aktivierungsgrad in Ulm eigentlich?
Also ich glaube, da ist Potenzial nach oben.
Ja.
Es gibt eine Community von Leuten, die da sehr aktiv ist und die aber zu meiner Ansicht nach zum Teil noch nicht auch aus solchen Koordinationsproblemen nicht richtig in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, weil alles sehr sozusagen verzettelt wird. Mhm. Und das andere Problem ist, dass das ja auch von der Stadtverwaltung oder von der Stadtpolitik in den letzten Jahren nicht besonders gefördert wurde. Mhm. Man lebt an der Stelle von alten Initiativen, die, wie gesagt, Agenda 21, das ist schon 20 Jahre alt. Und diese Gruppen werden jetzt aber nicht von der Stadt aktiv gefördert.
Das heißt, es steht eigentlich noch, ja, zumindest Verbesserungsmöglichkeit oder Handlungsbedarf eigentlich, wenn man der Thematik, die uns ja irgendwo alle gerade betrifft, eigentlich gerecht werden will, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, also ich glaube, man könnte hier wesentlich mehr gewinnen, wenn man diese Initiativen, die es gibt, also solche Gruppen, BUND, ADFC, VCD, man kann die alle aufzählen.
VCD, was ist das? Was ist das?
Der Verkehrsclub Deutschland.
Ah, ja.
Also es gibt ja
der ADMC gibt es ja auch noch, ja genau, ADMC, der fällt mir genau. auch noch ein, der ja hier noch aktiv
man könnte von
ist.
Von jeder bundesweit bekannten klimarelevanten Organisation gibt es sicher Ableger in Ulm. Mhm. Aber wie gesagt, das Problem ist, dass diese Initiativen halt teilweise so vor sich hinlaufen und aus Ressourcengründen schon nicht in der Lage sind, sich da effektiver zu vernetzen. Ne?
Das heißt, obwohl die Agenda eine Ulmer, also von der Stadt auch bereit oder geförderte Institution ist, könnte man da an der Stelle noch wesentlich mehr sich vorstellen.
Prinzipiell ja, wobei niemand so richtig im Moment eine Lösung hat dafür. Ja,
wahrscheinlich scheitert es auch immer ein bisschen am Geld, oder? Das ist wahrscheinlich immer so ein und alles, kein Geld oder so.
Ja, oder? Ich weiß nicht, ob das Geld das Problem ist. Also das wäre jetzt, bin ich jetzt gerade nicht so richtig aussagefähig dazu. Ich habe da noch keine richtig gute Lösung. Mhm.
Ja, Herr Klaus, was sind da einfach die Themen oder anders erstmal gefragt, wer hat diese Studie überhaupt initiiert und was steht da drin und um was geht es dann bei der Studie?
Ja, also eigentlich war geplant, dass heute Martin Denoir hier was als offizieller BUND-Vertreter zu der Studie sagt, er ist jetzt kurzfristig verhindert. Ich übernehme das jetzt einfach mal. Ich denke, dass ich inhaltlich das auch...
Also es ist eine BUND-Studie, müssen wir dazu sagen.
Es ist eine Studie, die wurde vom Landesverband vom BUND in Auftrag gegeben beim Öko-Institut in Freiburg. Und da, also das ist was relativ Großes, die Studie hat 150 Seiten, da gab es einen Beirat, der das wissenschaftlich begleitet hat. Und das waren einige Wissenschaftler, die das praktisch am Öko-Institut in Freiburg da praktisch dann durchgeführt haben. Und die ist jetzt vor 6 Wochen, glaube ich, offiziell herausgekommen. Da gab es auch eine Veranstaltung in Ulm, wo die Landesvorsitzende vom BUND die nochmal hier vorgestellt hat. Und also von der Vorgehensweise her muss man vielleicht erstmal sagen, die bezieht sich auf vorhandene Studien, die bundesweit schon vorliegen. Es gibt ja schon, also die Diskussion über Klimaneutralität führen wir jetzt nicht seit 2 Jahren, sondern seit 20 Jahren. Und in den letzten Jahren gab es von verschiedenen Seiten Studien, die letztendlich Szenarien sind, wie man praktisch jetzt auf welcher Zeitskala klimaneutral werden kann und was oder muss und was man dazu tun muss. Und die haben jetzt als Auswahl aus diesen ganzen vorhandenen bundesweiten Studien 3 herausgezogen und versucht, die Zahlen und Szenarien und Ziele und Maßnahmen, die dafür die bundesweit beschrieben werden, runterzubrechen auf Baden-Württemberg. Erstmal, also was bedeutet das für Baden-Württemberg und dann noch eine Ebene tiefer, was bedeutet das für die einzelnen Regionen? Und da muss man jetzt vielleicht was zu dem Wort Regionen sagen, weil das ist ja nicht irgendwie so ein Wischiwaschi-Begriff, sondern das ist eine Gliederungsebene innerhalb der Landesverwaltungsstruktur. Also es gibt in Baden-Württemberg 4 Regierungsbezirke und in jedem Regierungsbezirk gibt es 3 Regionen. Und wir leben hier in der Region Donau-Iller. Mhm. Da muss man auch noch mal was dazu sagen, oder kann man auch gleich, hat eine gewisse Spezialität, dass das nämlich eigentlich die einzige in dieser Form staatsübergreifende Region ist, die ist nämlich gemeinsam mit Bayern.
Das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied zu allen sonstigen Betrachtungen.
An vielen Stellen und vor allem beim Thema Energie ist das ein ganz großer Unterschied. Mhm. Also das bedeutet einfach, die Region Donau-Iller, die besteht aus dem Alb-Donau-Kreis, dem Kreis Biberach, der Stadt Ulm und auf der baden-württembergischen Seite und auf bayerischer Seite dann noch aus Neu-Ulm und dem Kreis Neu-Ulm und dem südlich gelegenen Bereich, da weiß ich jetzt gerade nicht mal mehr, wie der offizielle Name ist. Also das geht bis Memmingen. Ne?
Ah, ja. Also deutlich größer jedenfalls als nur Alb-Donau, weil meistens, wenn ich hier auch Gäste habe, die kommen dann aus dem Umfeld und haben dann irgendwie Verantwortung jenseits der Donau oder diesseits der Donau und meist für Alb-Donau. Aber nein, in diesem Fall bei der Region sind wir deutlich größer und vor allem ist dann auch eben, was ja auch Sinn macht, denke ich, Neu-Ulm involviert, weil letztendlich, wir sind ja doch ein Stadtgebiet zumindest.
Von diesem Siedlungsraum macht auf jeden Fall Sinn. Und es gibt aber dann halt gewisse Probleme, dass man dann Regelungen von beiden Staaten oder beiden Bundesländern eben auch berücksichtigen muss, was es teilweise deutlich kompliziert wird. Auf jeden Fall nochmal zurück zu der Studie. Also die Studie versucht jetzt praktisch Szenarien, die auf einer größeren Skala aussimuliert oder vorhergesagt werden, runterzubrechen auf diese Ebene, dass man sagt, was muss in den einzelnen, was ist sinnvoll in Baden-Württemberg in den einzelnen Regionen.
Das heißt, man hat eine Ist-Aufnahme, wo man gezählt hat, meinetwegen, wenn ich das richtig verstehe, wie viele Windräder gibt's, wie viel, was weiß ich, Photovoltaikanlagen auf Dächern gibt's, ist das erstmal eine Ausgangssituation und hat man dann weiter geschaut, wie viel könnte man optimalerweise aufstellen? Ist das so und geht das in die Richtung,
oder? Also man muss sagen, man hat heute eine bestimmte Verteilung in der Energieversorgung. Es gibt eine Energieversorgung, die besteht aus Elektrizität und fossilen Brennstoffen im Wesentlichen. Also Elektrizität wird im Wesentlichen natürlich aus fossilen Brennstoffen gemacht, aber da gibt es dann auch noch Wasserkraft und es gibt ein bisschen PV und es gibt ein bisschen Windenergie im Moment. Und das gibt eine gewisse Erzeugungskapazität, die wir heute haben. Und jetzt ist die Fragestellung, wie werden wir in Baden-Württemberg klimaneutral in der Energieversorgung bis zum Jahr 2040? Mhm. Also das heißt, wir haben jetzt noch, der Zeithorizont sind 18 Jahre. Und jetzt wird versucht praktisch, vorherzusagen, welche Änderungen oder welche Arten von Energieerzeugung in welchem Teil Baden-Württembergs am vernünftigsten einzusetzen sind. Also wie die Verhältnisse sein sollen, wo ist PV am attraktivsten, wo ist Windenergie möglich, wo braucht man Nahwärmenetze, wo braucht man Fernwärmenetze, wie soll diese ganze Mobilitäts-Klimaneutralität passieren, wo kommt da die Energie her? Und dann kommt man praktisch zu einem einer Verteilung von Energieerzeugungsanlagen, wo man sagt, das ist ein mögliches oder sinnvolles Szenario im Jahr 2040.
Ja, also schon sehr detailliert und da hat deshalb, Sie sagten vorhin, das ist auch ein relativ dickes Werk geworden. Wie lange hat man daran gearbeitet an dieser Studie?
Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich schätze mal ein Jahr oder sowas. Ja. Und dann, also wie gesagt, die Hauptarbeit oder ein Teil der Arbeit war ja schon gemacht, weil es praktisch die Annahmen und die Art der Transformation, was bundesweit passieren soll, das liegt in drei Studien schon vor. Da gibt es eine sogenannte Agora-Studie, das ist eine Stiftung, die das mal gemacht hat auf Bundesebene. Dann gibt es die sogenannte Ariadne-Studie und dann gibt es eine vom Umweltbundesamt. Und die kommen auch schon zu unterschiedlichen Aussagen, aber die sagen alle schon, wir brauchen so und so viel Gigawatt Energieerzeugungsanlagen bei PV und bei Wind oder bei Wärme. Und die Öko-Institut-Wissenschaftler, die sagen jetzt halt, wir transformieren das praktisch auf die Ebene von Baden-Württemberg runter und auf die Ebene der Regionen und sagen, Wind macht jetzt dort mehr Sinn und PV macht dort mehr Sinn und wir versuchen da praktisch ein Gerüst aufzustellen.
Das heißt, es sind drei Basisstudien, die so ein bisschen den Guide, die Struktur für die Erarbeitung auf eben dann den Bereich Region in Baden-Württemberg, wo das Öko-Institut dann bedeutet oder als Basis ja vorgelegen haben und dann hat man eben sich daran orientiert und hat dann geschaut, wie man das konkretisiert, um dann eben wiederum aus dem für die einzelnen Regionen und die einzelnen in Baden-Württemberg die Regionen, Bereiche dann eben abzuleiten, was man konkret umsetzen sollte. Und gibt es, wenn das bundesweit getätigt wurde oder so eine Ausstellung gibt, auch in anderen Ländern oder nur in Baden-Württemberg entsprechende Initiativen, so wie jetzt hier das, was man hier mit der Studie gestartet hat? Und also machen das auch andere Bundesländer, Bayern? Ich meine, wir haben jetzt gerade gesagt, das wäre ja auch bis Tunnel, also auch Bayern sogar inklusive, Teil zumindest, wenn ich jetzt mal Neu-Ulm zumindest mal sehe, berücksichtigen. Also machen andere jetzt in Hessen, in, was weiß ich, Nordrhein-Westfalen, laufen da auch Aktivitäten oder ist nicht
kann
bekannt?
Kann ich nichts dazu sagen. Die Studie ist auf jeden Fall beauftragt vom BUND in Baden-Württemberg. Ja. Ich denke mal, dass der BUND in Baden-Württemberg da ein relativ starker Landesverband ist und das einfach jetzt mal für dieses Bundesland beschlossen wurde, das zu machen.
Ja.
Und wie es in anderen Bundesländern ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen.
Ja. Ja, ich dachte nur, ich meine, so ein Thema ist ja wichtig und konkret irgendwas zu machen, ist ja nicht nur dann in Frage in Baden-Württemberg, sondern auch in anderen Bundesländern bundesweit. Ja, eigentlich müssten wir Europa und weltweit dann sogar das Thema angehen, weil Klima natürlich nicht nur in Baden-Württemberg steht und gemacht wird. Drum ein bisschen meine Frage, ob das jetzt darüber hinaus auch irgendwo geht oder ein bisschen einen größeren Horizont umhat. Aber wir fokussieren, wissen definitiv, ist Baden-Württemberg mit dem Fokus auf die einzelnen Regionen. Das heißt, dann gibt es dann irgendeinen Abschnitt, wo dann drin steht Überschrift Region Ulm und dann eine Konkretisierung, oder?
Ja, es gibt die Region Donau-Iller.
Donau-Iller, nicht Ulm, genau.
Ulm wäre jetzt schon wieder zu kleinteilig.
Ja. Jawohl, genau, so haben wir gesagt. Donau-Iller, das meinte
ich. Es ist genau so, dass man jetzt praktisch erstmal für Baden-Württemberg als Ganzes zu bestimmten Schlüssen kommt und sagt, gegenüber, also es gibt ja nicht nur Studien, sondern es gibt ja auch Ziele, die baden-württembergische Landesregierung schon seit Jahren vor sich herträgt. Zum Beispiel, wie viel Fläche man für Windenergie bereitstellen muss oder wie viel Photovoltaikzubau man haben will. Also im Zusammenhang mit diesem Ziel, Klimaneutralität in Baden-Württemberg bis 2040 zu schaffen. Also das ist jetzt mal ein Eckpunkt, dass man sagt, man orientiert sich in dieser BUND-Studie an dem Jahr 2040. 2040 ist das Jahr, wo die Landesregierung die Vorgabe gemacht hat, Klimaneutralität zu schaffen. Und dann dann erarbeitet man dafür praktisch die Szenarien und sagt jetzt zum Beispiel ein Schluss, oder ich kann mal so ein paar Aussagen nennen, die da rauskommen. Also eine Aussage ist zum Beispiel, dass es nicht ausreicht, die bestehenden, also zum Beispiel, gehen wir mal gleich mitten rein in die Windenergie. Ja. Für die Windenergie gibt es eine Vorgabe, dass 2% der Landesfläche für Wind und PV in Baden-Württemberg bereitgestellt werden soll. Das ist ein Ziel der Landesregierung. Es gibt in der Zwischenzeit auch andere Zahlen von der Bundesregierung, die das ergänzen oder die dem gegenüberstehen. Diese Studie kommt jetzt zum Schluss, dass in Baden-Württemberg das Potenzial für Windenergie überraschend hoch ist. Also das finde ich jetzt eine der wesentlichen Aussagen an der Studie, dass gegenüber diesen bisher existierenden Planungen, die da immer gemacht werden, das Potenzial für Windenergie, also das nennt man ja Onshore im Vergleich zu diese Seeanlagen, die auf dem Meer stattfinden sollen, ja, dass die Onshore-Windenergienutzung in Baden-Württemberg einen sehr hohen Beitrag haben soll.
Und dann wahrscheinlich besonders auf der Schwäbischen Alb oder
Windenergie. Und das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass zum Beispiel diese 2% der Landesfläche wahrscheinlich gar nicht ausreichen werden, sondern dass die Studie fordert jetzt zum Beispiel ungefähr 3% der Fläche für Windenergie und PV-Anlagen zusammen. Ne? Ja. Also das ist jetzt so eine Zahl, die für beide Erzeugungsarten gilt.
Also doch ein bisschen.
Und dann bricht die Studie das runter auf Regionsebene und sagt, jetzt gibt es bestimmte Regionen, die sind jetzt eben prädestiniert für Windenergie.
Ja.
Also ist klar, dass das natürlich nicht die Region Stuttgart sein wird, sondern Sie haben jetzt Schwäbische Alb genannt. Schwäbische Alb ist auch gar nicht so im Fokus, sondern es sind drei Regionen, die jetzt zum Beispiel bei der Windenergie herausragen. Das ist die Region Neckarfranken, das ist so auf der Karte rechts oben in Baden-Württemberg, und die Region Nordschwarzwald. Das ist auch nicht so überraschend, weil da denkt man, da gibt es Hänge und da sind gute Windverhältnisse. Und die dritte Region ist die Region Donau-Iller. Also da, wo wir hier sind, ist in dieser Studie als eine der vielversprechendsten Regionen genannt, um Windenergie einzusetzen. Und wenn man die drei Regionen zusammenzählt, dann sollen die drei praktisch zusammen mehr als die Hälfte aller Windkraftkapazitäten in Baden-Württemberg bereitstellen innerhalb der nächsten 18 Jahre.
Ja. Also das ist eine Neuerung, dass dann doch auch in Baden-Württemberg und daraus in drei Gebieten oder Regionen, und da im Ulm, Donau-Iller genau, darunter fallen, wo man eben mehr als ursprünglich gedacht auch am Wind eigentlich in diesen Energiemix, wenn wir es mal so nennen wollen, aus alternative Energien einbringen kann. Das höre ich auch das erste Mal, weil ich weiß, ich hatte schon öfter Sendungen, da war immer so die Aussage, das haben wir in Baden-Württemberg nicht, wir müssen ganz stark auf Photovoltaik setzen. Ja, ja. Aber das ist doch eine Chance in Richtung Wind geht. Das hört sich gut an, ja. Meine Frage, und das heißt, in der Abschätzung war dann immer das Thema, Wasser geht gar nicht, die Donau bringt natürlich nichts dafür.
Ja, das ist schon ausgeheizt, das
Wasser. Und Wind bringt auch nichts, war immer so das Thema ein bisschen, und jetzt aber doch eine Umkehr in der Erkenntnis, und insofern, neue Erkenntnis auch für mich.
Ja, es ist nicht richtig eine Umkehr. Ich meine, man muss diese Thematik Windenergie, das ist ja sozusagen auf zwei Ebenen schlecht gelaufen in den letzten 10 Jahren. Es gibt in Baden-Württemberg gegenüber anderen Bundesländern generell schon relativ wenig Aktivität in den letzten 10 Jahren zur Windenergie. Also da gab es genau eine Region, das war die Region Neckarfranken, in der noch nennenswert Zubau erfolgt ist. In den anderen Landesregionen ist in den letzten Jahren nicht allzu viel passiert. Und am allerwenigsten ist passiert hier eben in dieser Region Donau-Iller. Und da kommt jetzt genau dieses Thema staatsübergreifender Regionalverband zum Zug, weil es eben das kann man jetzt vielleicht nicht ganz in 2 Minuten erklären, aber ganz kurz gesagt, durch diese Regelung das Ergebnis davon ist, dass es in dieser Region praktisch in den letzten Jahren mehr oder weniger gar keinen Zubau gab. Also um nochmal zu verstehen, was das Problem in dieser Region bei der Windenergie ist, muss man nochmal kurz erklären, dass durch diese staatsübergreifende Einheit, wo auch Teile von bayerischen Landkreisen mit dabei sind, gibt es hier eine Sonderregelung bei der Ausweisung von Flächen für Windenergie. In Baden-Württemberg ist seit 10 Jahren die Regelung, ich sag mal, relaxiert, ohne dass ich da jetzt im Detail drauf eingehen will. In dieser Region gilt noch eine alte Regel, die schon seit fast 20 Jahren so gilt. Man nennt die Schwarz-Weiß-Regel. Die bedeutet, dass praktisch die Regionalverbände, und da kommen wir jetzt wieder zu dem Wort Region, also es gibt einen Regionalverband und Gremien, die in diesem Verband praktisch entscheiden müssen, welche Dinge planerisch in so eine Art übergeordnete Flächennutzungsplanung passieren dürfen und welche nicht. Und da dazu gehört eben die Windenergienutzung. Und da ist es so, dass in dieser Region die Regel gilt, dass explizit Flächen sozusagen aktiv ausgewiesen werden, auf denen Windräder gebaut werden dürfen. Und alles, was nicht aktiv ausgewiesen wird, dort ist die Genehmigung von Windrädern quasi nicht möglich. Jetzt hat in dieser Region zum letzten Mal eine Erweiterung dieser Flächen stattgefunden im Jahr 2015. Damals hat man praktisch das gesamte Flächenangebot auf 0,4% der Regionsfläche erweitert. Und das heißt, auf 99,6% der Regionsfläche ist die Genehmigung von Windrädern nicht möglich. Also man kann da gar nicht anfangen zu projektieren oder sich zu fragen, ob da vielleicht vom Standort her das in Frage käme, sondern diese Flächen sind verboten. Ne? Also es gibt genau 0,4% der Flächen, die möglich sind. Und das ist in anderen Teilen Baden-Württembergs einfacher, ohne da jetzt im Detail näher drauf einzugehen. Und das hat dazu geführt, dass praktisch seit 2015 in dieser Region noch genau 4 Windräder gebaut worden sind.
Ja.
Die sind allerdings nicht auf den neuen Flächen gebaut worden, sondern auf alten, die vorher noch nicht ausgenutzt waren. Das heißt, diese ganze Ausweisung von Flächen hat im Prinzip keinen Effekt gehabt. Und der große Teil von diesen 0,4% kann auch weiterhin gar nicht bebaut werden, weil dort nämlich zum Beispiel die Bundeswehr Probleme macht und diese Bereiche beansprucht als Tiefflugrouten für Hubschrauber oder als Radar-Einflugschneisen für Flugplätze. Sodass also praktisch der Zubau in dieser Region mehr oder weniger da niederliegt, der in Baden-Württemberg, deswegen habe ich vorher gesagt, das sind 2 Ebenen, also Baden-Württemberg ist schon relativ schlecht beim Windenergieausbau und in der Region Donau-Iller war der Windausbau praktisch tot. So, und jetzt kommt diese Studie und sagt hier, Region Donau-Iller könnte 20% der Windenergiekapazität von Baden-Württemberg stellen. Und die Windenergiekapazität in Baden-Württemberg insgesamt ist höher laut dieser Studie, als es seither eigentlich prognostiziert wurde. Da ist also jetzt einmal eine riesen Diskrepanz praktisch zwischen ja. dem, was in der Geschichte war und dem, was man jetzt eigentlich realisieren muss.
Ist denn eigentlich dieser Faktor Wind oder die Beständigkeit dieses Windes dann auch in Sommermonaten gegeben oder ist das mehr Herbst und Winter oder wenn eben ein Wind bläst oder wie ist denn das überhaupt? Also bei so einer Berechnung, dass man sagt, okay, der Bereich Donau-Iller ist Windenergie oder windenergietauglich ergiebig, ich meine, im Sommer wissen wir auch, naja, Wind, wenn ich mal an die Nordsee denke, da ist immer ein kräftiger Wind, da ist es bei uns still. Wenn ich jetzt den Winter denke, dann denke ich, ja, bläst schon ganz schön kalt in die Ohren, dann vielleicht das eher, wie ist denn das überhaupt? Ist das eine Durchschnittsrechnung oder ist das eine Rechnung, die eben an einzelne Jahreszeiten oder Monate sich anlehnt?
Dieses Problem hat man natürlich prinzipiell bei allen diesen erneuerbaren Energien. Ja. Das Komplementäre ist natürlich die Photovoltaik, die gibt es nur im Sommer und im Winter. Im Moment macht meine Photovoltaikanlage genau 0 Watt. Ja. Nachmittags um 12. Ich schaue jeden Tag drauf, es wird einfach nichts. Vor allem in der Ulmer Wettersituation wird es noch schlimmer. Also alle diese Szenarien, die basieren auf Simulationsdaten, die relativ gut fundiert sind. Also es gibt in Baden-Württemberg einen Windatlas, der wurde erst vor 4 Jahren erneuert. Die Daten sind Stand 2019. Da hat man ausgerechnet auf Basis von Simulationen und auf Basis von vorhandenen Windmessungen. Es gibt ja schon einige Windräder hier insgesamt. Das heißt, da hat man Messpunkte, wo man über 10 Jahre messen kann, wie viel Wind wann herrscht. Und auf der Basis kommt man dann halt zu Zahlen, wie welche Flächen halbwegs möglich sind für Windenergie. Man kann sicher nicht in Baden-Württemberg an jeder Stelle ein Windrad aufbauen. Und es gibt zum Beispiel im Stadtgebiet Ulm nur ganz wenige Flächen, die A, möglich wären und B, von der Nutzbarkeit her, also von der bisherigen Nutzung her, möglich wären. Diese Flächen, die kann man praktisch darstellen. Das heißt, da gibt's fundierte Daten und es ist nicht so, wie manche Windradgegner da behaupten, dass alle diese Windräder praktisch für umsonst aufgestellt würden und nachher keinen Ertrag bringen würden. Also man stellt nicht ein 3,5 Millionen Windrad irgendwo hin, wenn man nicht weiß, dass man damit nachher auch Geld verdienen kann, ganz einfach. Und auf der Basis kommen diese Standortdaten zustande. Also um das nur zu sagen, wenn jetzt gesagt wird, die Region Donau-Iller hat Potenzial für 20% der baden-württembergischen Windräder für dieses Zukunftsszenario, dann steht da dahinter genau, es stehen solche Flächenertragssimulationen, wo gesagt wird, in der Höhe von, was weiß ich, 160 Metern, da herrscht so und so viel Wind und es gibt so und so viel Volllaststunden im Jahr und damit kann man das darstellen.
Das heißt, der Atlas weist dann irgendwo Flächen aus, wo dann ein grüner Fleck drin ist,
genau.
Heißt Wind.
Ja, so ziemlich genau so. Da gibt's ein paar grüne Flecken in diesem Atlas. Und Ihre Frage, wo ist das in Ulm? In Ulm gibt's zum Beispiel einen grünen Fleck, der liegt an der A8 entlang, also praktisch zwischen Ulm-West und Ulm-Ost-Ausfahrt. Da gibt's so ein Waldstück bei Seligweiler. Und genau an dieser Stelle wäre zum Beispiel eine Potenzialfläche, die nach allem, was wir wissen, in Frage käme.
Ja, also die wäre prädestiniert, die eine. Ja. Gibt es sonst irgendwie noch weitere, wo man sagen kann, da pfeift auch der Wind?
Also im Stadtgebiet Ulm, also auf der Markung Ulm, gibt es dann noch kleinere Flecken, die aber näher an der Stadt wären, die wahrscheinlich von vornherein problematisch wären in der Diskussion. Auf dem Hochstress gibt es eine Fläche,
ja.
Oder dann Richtung Blaubeuren, Richtung Blaustein, praktisch an der Grenze zu Blaustein, gäbe es auch noch Flächen. Aber ich meine, wir sind noch nicht auf dem Level zu sagen, die und die Flächen, da könnte man jetzt ein Windrad bauen. Nach momentanem Stand, wie gesagt, sind alle diese Flächen nicht ausgewiesen. Und im Moment geht es darum, praktisch in diesen Prozess zu kommen, wie man die Gremien, die politischen Gremien dazu bringt, dass die schneller diese Entscheidungen treffen, dass diese Flächen überhaupt ausgewiesen werden. Und dazu gehören dann halt ganz viele Untersuchungen, was da machbar wäre und was nicht.
Das heißt, da muss man jetzt noch ganz viele Menschen irgendwo mit ins Boot bekommen, damit überhaupt was geschieht. Und auch wahrscheinlich die Kenntnis dieser Studie, ich weiß nicht, wie weit das schon in der Stadt eigentlich so bekannt ist. Ich meine, gerade der Faktor Wind, ich höre das auch das erste Mal und finde es auch prima, dass dann doch der Wind irgendwie was hergibt hier in der Region. Der muss ja erstmal unter die Bevölkerung. Ich meine, wir tragen mit der Sendung vielleicht jetzt eben auch ein bisschen dazu bei. Aber das müssen ja dann viele wissen, viele mittragen und auch dann letztendlich der Gemeinderat oder wer auch immer dann mal entscheidet.
Beim Gemeinderat ist es vielleicht schon ein bisschen angekommen, weil der Gemeinderat hat ja jetzt kürzlich einen Antrag gestellt an die Stadtverwaltung, nach der die Stadt Ulm, also einen fraktionsübergreifenden Antrag von 4 Fraktionen, in dem gefordert wird, dass die Stadt Ulm eigenständig jetzt mal auf dem Stadtgebiet Ulm nach Flächen sucht.
Wir haben gerade gehört, dass der Wind doch Potenzial hat bei uns in der Region und dass es auch den einen oder anderen im entsprechenden Atlas, der vorliegt, entsprechende Stellen ausweist, wo auch in Ulm durchaus, zumindest mal jetzt hier in Ulm haben wir gerade gesagt, in der Region wahrscheinlich auch noch an anderen Orten entsprechend Windenergie nutzbar wäre und das entsprechend jetzt schon in der Gemeinde, im Gemeinderat entsprechend das Thema angekommen ist. Sprechen wir doch da ein bisschen weiter an sich. Sie sagten, es ist noch ein bisschen zögerlich, braucht das Ganze noch ein bisschen, einen Push, noch ein bisschen Schwung.
Ja, vielleicht nochmal den Bogen zurück zur Region. Also, wenn ich vorher gesagt habe, in der Region ist bisher nichts passiert, sondern es blieb praktisch fast 8 Jahre lang bei diesen 0,4% der Regionsfläche, die ausgewiesen wurden, wo aber nichts gebaut wurde. Insgesamt bewegt sich im Moment da quasi wöchentlich irgendwas, weil es ja jetzt neue Vorgaben gibt. Also ich habe gesagt, es gibt Vorgaben für die Flächenausweisung von, also Baden-Württemberg will 2% der Landesfläche für PV und Wind. Und es gibt ein neues Bundesgesetz, das fordert 1,8% der Landesfläche von Baden-Württemberg insgesamt für die Windnutzung. Mhm. Bis zum Jahr 2027. Ja. Das heißt, jetzt wird diese Blockade im Moment gerade, die fängt jetzt an, sich aufzulösen, weil man sich jetzt nicht mehr hinter diesen Staatsvertrag mit Bayern zurückziehen kann. Und auch gesagt wird, dieser Staatsvertrag würde jetzt geändert, nachdem man ihn 10 Jahre lang nicht ändern wollte oder es bequemer war, sich nicht mit Wind auseinanderzusetzen. Es ist absehbar, dass sich da jetzt was tut. Und jetzt ist sozusagen der Regionalverband erstmal gezwungen, neue Flächen auszuweisen. Und das Problem ist aber, dass der eigentlich gar nicht darauf eingestellt ist, das zu machen. Der hat gar keine Personalressourcen, sondern da gibt es eine Geschäftsstelle, da sitzen gar nicht die Mitarbeiter, die jetzt innerhalb von 2-3 Jahren überhaupt solche Flächen suchen könnten und die Untersuchungen machen, um die auszuweisen. Das heißt, die Behauptung, die im Regionalverband gerade aufgestellt wird, dass man bis Ende 2024, also in 2 Jahren, diese 1,8% zusammen hätte. Also wie gesagt, im Moment sind wir bei 0,4 und die meisten Flächen davon sind nicht nutzbar. Die ist irgendwie nicht so ganz glaubwürdig. Und deswegen gab es jetzt eine Initiative im Gemeinderat. Da haben wir ein paar Gespräche geführt auch und waren da ein bisschen mitbeteiligt, dass dieser Antrag zustande kam, dass die Gemeinderäte in Ulm jetzt diesen fraktionsübergreifenden Antrag gestellt haben, um eben selber mitzuhelfen, diese Flächen zumindest auf dem Stadtgebiet von Ulm zu suchen.
Mhm. Ja, und wie konkret ist das? Also ist das mit den zeitlichen konkreten Maßnahmen belegt oder ist das, man sollte noch sehr, sehr, wenig konkret? Also kann man aus dem, was da beschlossen wurde, wirklich schon sagen, okay, dann können wir davon ausgehen, die nächsten Schritte sind da und da, ein Meilenstein wird erreicht sein, da und da, der dann heißt, Standort beschlossen, Finanzierung fürs Windrad oder was weiß ich, mit Land abgedeckt und dann Bau bis und so.
So konkret ist es natürlich nicht. Also im Moment gibt es eine harte Deadline, das ist der 31.12.2027, wenn in der Region bis dahin dieses Flächenpotenzial von 1,8% nicht da ist, dann ist die ganze Regionalplanung, die es gibt, hinfällig. Dann kann praktisch jeder ein Windrad an jeder Stelle beantragen. Das wäre lustig, sage ich mal. Ist aber natürlich jetzt nicht das Ziel. Deswegen fangen die jetzt an zu planen, aber im Extremfall kann es dann natürlich auch bis zum 29.12.2027 dauern, bis überhaupt irgendwelche neuen genehmigungsfähigen Flächen da sind. Mhm. Und das ist uns natürlich zu lang. Und im Moment gibt es aber praktisch keine Meilensteine oder keine Zieltermine, bis wann vorher untersetzt da irgendwas passiert sein muss. Das heißt, im Moment gibt es diesen Antrag der Gemeinderatsfraktionen an die Stadtverwaltung und dieser Antrag hat bisher noch zu keinen weiteren Konsequenzen geführt. Das ist ja gerade erst ganz frisch. Also wir hoffen da weiterhin, dass es da Umsetzungsmaßnahmen in der Stadt Ulm geben wird, die dann auch mithelfen, dass auf Regionsebene etwas mehr passiert und diese Planung in 2 Jahren das Ganze hinzukriegen, besser umgesetzt werden können. Mhm. Aber im Moment gibt es da praktisch noch keinerlei konkrete Dinge.
Das heißt, es ist aus Ihrer Sicht noch ein bisschen zu wenig konkret und das gilt eigentlich hier an der Stelle ja mit, ich weiß nicht, mit welchen Schritten, das noch zu befördern, dass man eben dann doch irgendwo relativ konkret was hinkriegt. Ich meine, die Erkenntnis, dass es die Zeit davonläuft, dass wir was erreichen müssen, ist, glaube ich, allenthalben da, aber ja, ich meine, Beschluss, man sollte, man wollte, das hört man ganz, ganz das viel. Und das habe ich auch lange rausgehört. 20 Jahre letztendlich laufen schon Aktivitäten, aber in mir fällt im Bereich Stadt oder im Umfeld eigentlich nur oben bei Seligweiler das eine Windrädchen ein.
Das steht in Bayern.
Das steht in Bayern dazu noch. Genau, irgendwo hatte ich das Thema ja auch schon gesagt. Mensch, wir haben doch hier eins. Und ich so, nö, das ist das Land, Bundesland Bayern. Das heißt, dann kann man in der Region bei uns relativ weit fahren und gucken, ob man überhaupt eins findet. Ich vermute, man haben.
Also
war nicht der Fall.
Im Donaukreis gibt es halt den Windpark bei Temmenhausen. Und der,
ja,
das ist sozusagen der einzige Lichtblick in der näheren Umgebung. Und es geht jetzt wirklich darum, die Frage, welche verwaltungsrechtlichen Maßnahmen werden jetzt gemacht, damit diese Planung endlich vorwärts gehen kann. Also es gibt einfach diese Ziele und die gibt es schon ewig und denen folgt halt keine konkrete Maßnahmenplanung im Moment. Und deswegen ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, wenn der Gemeinderat jetzt fordert, dass man zum Beispiel Leute einstellt bei der Stadt, die diese Planung oder diese Evaluierung übernehmen können und diese Flächen von sich aus anbieten und nicht auf den Regionalverband warten, auf die Geschäftsstelle dort. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber aus dem Antrag muss auch wieder erstmal was Konkretes werden. Da hoffen wir immer noch drauf, dass da was passiert.
Was können unsere Hörer denn jetzt beitragen? Gibt es jetzt irgendetwas? Gibt es jetzt was, weiß ich, irgendwo etwas, wo man sich auf eine Webseite eintragen kann, sagen, wir unterstützen, wir wollen oder wir stellen, was weiß ich, unseren Garten bereit? Nein, das heißt in der Praxis nicht. Was kann man denn, wenn die Hörer sagen, ja, wir wollen auch, uns ist das auch wichtig, und letztendlich sind es ja auch, um das zu kommunizieren hier bei uns heute im Studio, was kann man denn als Hörer tun? Gibt es eine Möglichkeit? Kann man sich irgendwie engagieren oder vielleicht auch bei Ihnen irgendwie mitwirken? Was macht man
am besten? Sie können gern zu uns in den Arbeitskreis Energie kommen. Mhm. Das ist mal eine Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu engagieren. Jetzt irgendwelche großen Bürgerinitiativen sind bisher noch nicht gegründet. Vielleicht muss man das noch tun in nächster Zeit, um da ein bisschen mehr Power dahinter zu bekommen. Wie gesagt, es bewegt sich gerade relativ viel. Wir als Arbeitskreis oder in diesen Gruppen, die wir besprochen haben, sind da immer dankbar für jegliche Unterstützung und wer möchte, darf da gern zu uns kommen.
Ja, weil Sie auch die Parteien ansprechen. Ich weiß natürlich, dass in Gemeinderat oder sagen wir mal, wenn es darum geht, Vorhaben umzusetzen, auch immer letztendlich Gemeinderatsbeschlüsse und damit Parteien irgendwo im Boot sein müssen, damit es Mehrheiten gibt, weil diejenigen letztendlich auch dann mit den Mitteln die Möglichkeiten verfügen. Es ist dann auch eine Möglichkeit, ich sage mal, einfach in die Parteien einzutreten und zu sagen, wir fördern oder versuchen über Engagement der Partei das Thema voranzubringen. Ist das vielleicht auch eine Idee? Oder?
Das ist sicher auch eine Möglichkeit, sich da zu engagieren und über die Parteien selber die Positionen zu verändern.
Oder umgekehrt die Frage, werden Sie dann auch im Gemeinderat in irgendeiner Form gefragt, gehört oder auch kam Ihre Kompetenz aus vielen Jahren, die Sie ja haben, dass die dann auch dann irgendwo zur Höhe Gehör gebracht wird?
Also wie gesagt, es war jetzt so, dass wir mit unseren Ideen zu dieser Initiative beigetragen haben vom Gemeinderat. Das war schon mal sehr positiv. In der Regel finde ich es eher schwierig, dass man außerhalb der Gemeinderatsstruktur da irgendwelche Einflussmöglichkeiten bekommt.
Na, ich meinte, ob Sie zum Beispiel in so einer Runde, ich weiß, da gibt es ja auch die verschiedenen Ausschüsse, da auch mal eingeladen werden und teilnehmen. Ich hatte auch schon andere Sendungen zu anderen Themen, wo es dann hieß, ja, dann gibt es entsprechend Anhörungen und dann sitzen eben die Fachleute mit drin und versuchen eben auch im Gemeinderat einfach bestimmte Themen zu präsentieren und irgendwo, gerade wie jetzt in dem Fall mit der Studie, einfach auch zu belegen, dass bestimmte vielleicht Aktionen notwendig sind.
Ja, den Weg gibt es durchaus. Ja. Also, wie gesagt, der BUND wird angehört bei Verfahren oder wird auch im Gemeinderat teilweise angehört, wenn es um solche Beschlüsse gibt, aber die Möglichkeiten an der Stelle sind nicht allzu üppig.
Mhm. Gibt es irgendwo zumindest die Möglichkeit, auf irgendwelchen Seiten von den BUND oder bei Ihnen irgendwo Agenda, vielleicht gerade auch die Studie einzusehen, nachzulesen oder irgendwie ein bisschen sich zu informieren, für alle die jetzt Interesse haben?
Ja, also vielleicht kann man diesen Link einfach hier auf der, wir können den Link bei uns auf der Agenda-Webseite veröffentlichen oder wir können ihn vielleicht sogar auf der Sendungswebseite hier noch drauf machen und dann kann man das Ganze nachschauen. Mhm. Weil die Studie ist sicher sehr umfangreich und was ich hier dazu erzählt habe, gibt nur einen ganz kleinen Teil wieder.
Ja, dann würde ich sagen, wir verfolgen das Thema mit Spannung. Wir schauen, dass wir den Link noch veröffentlichen, dass die Leute noch ein bisschen nachlesen können. Ansonsten, Herr Klaus, wir sind mit der Sendung auch tatsächlich schon wieder durch. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute eine Stunde bei uns waren und informiert haben, was zu dem Thema Klimaneutralität Sachstand ist. Dann bleibt mir nur, dass wir uns gemeinsam verabschieden. Und mein Name ist Michael Trost. Sie sagen mal kurz Ihren Namen.
Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung, Wilfried Klaus.
Und wir sagen gemeinsam Tschüss. Wir müssen tatsächlich raus.
War die FreeFM-Plattform auf der 102,6.